Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon Jörg Biesler, guten Tag. Musik in New York mit Igor Levit, Kunst in Zürich von Marcel Brotas und in Essen mit Marina Abramovic, der Auftakt der Festspiele in Hersfeld und das Ende des Filmfests in München. All das ist heute Kultur heute. Und wir beginnen in München. Immer Ende Juni ist München die Kinohauptstadt Deutschlands, seit in den 80er Jahren das Filmfest München gegründet wurde. Heute geht es zu Ende, und zwar die Jubiläumsausgabe, die 40. nämlich. Zugleich die letzte von Filmfestdirektorin Diane Iljen. Für uns ist Filmkritiker Rüdiger Suchsland in München, und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sich denn das Filmfest entwickelt hat in den letzten 12 Jahren unter Diane Iljen.
Ja, das Filmfest hat sich sicherlich verändert. Es ging, glaube ich, vor allem um Konsolidierung, weil ja die Krisen in der Filmbranche eigentlich alle Jahre wieder da sind. Dem deutschen Film geht es grundsätzlich nicht gut. Dann kam Corona dazu. Es gab jetzt auch in München mehrere Panels zur Lage der Branche, sowohl die neuen Filmfördergesetze, die anstehen, als auch die Lage des Nachwuchsfilms. Und durch diese Krisenzeit hatte Diane Iljen vor allem damit zu tun, dass sie das Filmfest da bewahren musste, wo es stand. Groß ausbauen konnte man nicht. Allen Versprechungen der Staatsregierung zum Trotz gab es ja nicht mehr Geld und gleichzeitig große Inflation. Also das ist alles bekannt. Das Filmfest selber ist ja mal ganz anders gegründet worden als ein richtiges Fest für den deutschen Film, wo es nicht so sehr darum ging, Wettbewerbe zu veranstalten, sondern vor allem darum ging, Partys zu feiern und nebenbei ein paar ganz gute Filme zu sehen, die vorher auch schon woanders zu sehen waren. Das waren so die goldenen Anfangsjahre in den 80ern und 90ern unter Eberhard Hauff. Und zunehmend aber gibt es mehr Filmfestivals, auch in Deutschland. Und so ein Festival muss sich einfach auch im Wettbewerb unter den anderen Festivals durchsetzen. Das ist nicht immer leicht, auch für München nicht.
Ja, es ist das zweitgrößte internationale deutsche Filmfest, eben nach der Berlinale 1983 gegründet. Wo hat man denn den Platz neben der Berlinale gesehen?
Die Berlinale hat natürlich sehr, sehr viele Filme. Die kann man überhaupt nicht alle sehen, noch nicht mal im Ansatz. München hat immer noch viele Filme mit knapp 150 dieses Jahr, hat viel weniger Weltpremieren schon. Aber für das normale Publikum zählt das natürlich überhaupt nicht, ob ein Film eine Weltpremiere ist. Die konnten die Filme noch nicht sehen, die in Cannes oder Venedig waren. Und München hat schon immer so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal gehabt. Wir zeigen den deutschen Filmnachwuchs, wir zeigen die wichtigen Filme, vielleicht auch so auf der Übergang. Schwelle zwischen den Filmschulen, Filmuniversitäten und dem freien Markt. Und viele von denen, die bei uns gewinnen oder zumindest irgendwie gut aussehen, die werden später auch bei der Berlinale laufen. Da könnte man Oskar Röhler nennen oder Caroline Link, die mit ihren ersten Filmen hier wichtige Preise gewonnen haben, Hans-Christian Schmidt, und es gibt viele mehr.
Ja, was war denn zu sehen vom Nachwuchs in diesem Jahr?
Ja, in diesem Jahr haben wir eine ganze Reihe von guten Filmen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Filmemacher sich mehr Sorgen und Gedanken um die Gesellschaft machen, dass es etwas weniger private Geschichten sind. Mir persönlich am besten gefallen haben 2 Filme. Der eine heißt Black Box und ist von Asliye Özge. Das ist eine deutsch-türkische Filmemacherin aus Berlin. Die hat einen Film gemacht, der eigentlich nur in einem Haus, in einem Gebäude mit Hinterhof spielt, mehrere Wohnungen. Und es geht eigentlich um diese Gemeinschaft der Hausbewohner und die Problematik der Gentrifizierung. Es gibt einen Hausbesitzer, so eine schillernde Gestalt, so ein Chamäleon, der charmanter Verführer ist gleichzeitig und auch ein Erzkapitalist. Der will die Wohnungen verkaufen, das ist ganz klar. Und dann kommt es zu einer Lockdown-Situation. Kann man sich vorstellen, wie sich diese Situation als Story entspinnt. Das ist aber auch vor allem sehr gut gefilmt. Das ist eine tolle Kamera, die eigentlich diese verschiedenen kleinen Mikrokosmen immer wieder zusammenbindet zu einer großen Geschichte mit einem epischen Bogen und einer radikalen Gesellschaftskritik, die auch nicht voreilig in Harmonie aufgelöst wird. Und das hat mir besonders gut gefallen. Und der andere Film, der besonders gut ist, ist Fossil von Henning Beckhoff. Das ist ein Film, bei der es zum Clash der Generationen kommt. Also ein Tagebau, Baggerführer, der hat eine Tochter, die dagegen kämpft. Er selber verliert seinen Job und es kommt halt zu diesen familiären Konflikten zwischen den Generationen, die auch durchaus was mit den allgemeinen Generationskonflikten der Gesellschaft zu tun haben. Es ist aber auch einfach ein älterer Mann, der nochmal was Neues anfangen will und der so seinen Weg finden muss in einer Situation, die für ihn keineswegs günstig ist. Und auch das ist in einem sehr interessanten, sehr nüchternen, fast schon manchmal ein bisschen asketischen, aber auch oft überhöhten Erzählstil auf die Leinwand gebracht.
Ja, Neuanfang sozusagen gibt es jetzt auch beim Filmfest München, wenn es auch kein richtiger Neuanfang ist. Aber Diane Illien verlässt das Festival. Markus Söder, Sie haben es vorhin angesprochen, hatte ja große Pläne für das Filmfest. In den nächsten 2 Jahren übernimmt jetzt erstmal der bisherige künstlerische Leiter Christoph Gröner die Direktion. Ist das jetzt eine kleine Lösung?
Nein, das ist keine kleine Lösung, das ist eine Übergangslösung. Die hat auch was mit den Ausschreibeformalitäten zu tun. Dieser Abgang von Diane Illien, der kam ein bisschen überraschend. Es hat intern gewisse Konflikte gegeben, von denen konnte man auch teilweise in der Öffentlichkeit und so in Gesprächen im Hintergrund was erfahren. Der neue Leiter, der ist sicherlich ein guter Mann, Christoph Gröner. Die Frage wird aber sein, und da hat er auch nur begrenzt Einfluss, genau das, was Sie andeuten. Wie verhält sich die Staatsregierung, wie verhält sich die Stadt München als Geldgeber mit verschiedenen politischer Ausrichtung, ja. Und da sind natürlich die großen Worte, wo es dann immer heißt, wir können die Berlinale ablösen und das erste Festival in Deutschland werden. Das klingt natürlich alles gut. Aber es hängt, wie so vieles im Kulturbetrieb, wie so vieles im deutschen Film, am Ende am Geld. Das hängt nicht so sehr an den Leuten, die da arbeiten, sondern an den Leuten, die das Geld geben.
Rüdiger Suchsland über die Jubiläumsausgabe des Filmfests München, sommerliches Treffen der deutschen Filmszene und Langzeitkonkurrent der Berlinale. Ebenfalls ein Traditionstermin im Sommer sind die Festspiele in Bad Hersfeld. In Hessen ist die Eröffnung ein Ereignis, zu dem auch der Ministerpräsident anreist. Lokale Medien sprechen gar von einem Hauch von Glamour. Was das Bühnengeschehen angeht, bietet Bad Hersfeld, obwohl der Etat in diesem Jahr geschrumpft ist, trotz Inflation, viel für unterschiedliche Zielgruppen. Von Jesus Christ Superstar über das kleine Gespenst bis zu Kochevents und einer neuen Inszenierung von Shakespeares King Lear. Regie führt Tina Lanik und die Titelrolle spielt Burgtheater-Schauspielerin Charlotte Schwab. Stefan Keim hat das gesehen.
Goldene Türen, ein großer Tisch. Die Bühne sieht aus wie der Angeberbau einer großen Firma. An Charlotte Schwab ist nichts Weibliches zu erkennen. Ein dicker alter weißer Mann mit knarziger Stimme teilt sein Reich auf und verlangt von seinen Töchtern schleimige Liebesbekundungen. Es ist kein Verzicht, sondern die absolute Machtdemonstration. Eine Torte symbolisiert das Reich. Lear schneidet Stücke daraus und schmiert die sahnige Matsche den Töchtern in die Hände. Nur einer nicht, Cordelia, die ehrlich bleibt und beim verlogenen Gefasel nicht mitmacht. Lear jagt sie unter den Tisch und verprügelt sie. Danach pinkelt er in die Ecke. Tina Lanik inszeniert Shakespeare als Groteske. Charlotte Schwab erinnert mehr an Alfred Jarrys König Ubu als an den Lear.
So eine Tochter will ich nicht. Und eure Partydeko könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ich trete nur lange nicht ab.
Später tritt sie im Ganzkörperanzug mit flusigen Brusthaaren und freischwingendem Penis auf. Erst ganz weit hinten auf der riesigen Bühne der Stiftsruine, dann kommt Lear provozierend und scheinbar nackt nach vorne. Ein lächerlicher, verwirrter Greis, eine krasse Destruktion der männlichen Macht. Charlotte Schwab läuft heiß, ist sehr beweglich, agiert mit gewaltiger Energie. Als bei der Premiere die Tonanlage ausfällt, spielt sie einfach weiter. Man hört sie problemlos. Da kommt ein Techniker auf die Bühne und sagt, er müsse das Spiel unterbrechen. Ich nicht, brüllt Charlotte Schwab. Und in dieser Panne erreicht die Inszenierung eine grandiose Doppeldeutigkeit. Denn einmal ist es Lears Hybris, die sich nicht bremsen lässt, aber Charlotte Schwab demonstriert auch ihre Schauspielkunst, die keine technischen Hilfsmittel braucht. Sie gehört noch zu einer Generation, die Bühnensprache beherrscht. Sonst bleibt Tina Laniks Groteske meist eindimensional. Die Botschaften sind klar, die Charaktere scheinen eher aus einem Trashfilm zu stammen. Mit einer Ausnahme, Günther Alt als Graf von Kent, der es als einziger wagt, Lear zu widersprechen.
An meine Offenheit ist Ehre gebunden, wenn der König zum Tor wird. Bewahre deinen Status, prüfe deine Hast einmal noch, und sieh, dass sie eine hässliche ist.
Kent wird verbannt, doch er begleitet den König inkognito und sorgt für ihn, als seine Töchter Lear demütigen und verstoßen. Ein letzter Vertreter der Menschlichkeit, vielleicht die einzige richtige Liebesgeschichte in dieser Aufführung. Traditionell ist ja die Liebe Cordelias zu ihrem Vater der emotionale Mittelpunkt des Stücks, doch Friederike Ott spielt Lears verstoßene Tochter kratzig, kämpferisch, provozierend. Sie wirkt ebenso egoistisch wie ihre Schwestern, kann bei diesem Vater vielleicht auch gar nicht anders empfinden. Tina Lanik hat eine Menge Ideen. Cordelia altert im Lauf der Handlung. Lear wird nicht von einem Narren, sondern drei Närrinnen begleitet. Sie erinnern an die Hexen aus Macbeth, sind Fantasiegestalten. Singen, tanzen, kichern, prophezeien, werden erschossen, stehen wieder auf. Nach der Pause, wenn der Sturm tobt, hat sich die Bühne verwandelt. Nun stehen dort kaputte Holzhütten, wie nach einer Überschwemmung. Eine Cellistin spielt live sich wiederholende Sequenzen im Stil der Minimal Music. Es gibt aber auch einen Soundtrack vom Band. Die Aufführung wirkt kurzweilig, die Szenen fließen ineinander. Vor allem im zweiten Teil gibt es einige beeindruckende Bilder. Und das ausgezeichnete Ensemble deutet immer wieder an, dass es den Charakteren mehr Tiefe verleihen könnte, wenn es denn dürfte. Die düstere Poesie des Stücks, die zeitlose Dringlichkeit der Tragödie wird in Bad Hersfeld vom Spektakel dominiert. Viel Krawall und wenig Inhalt.
Shakespeares King Lear mit Charlotte Schwab in der Hauptrolle bei den Festspielen Bad Hersfeld.
7 Tage Workshop, davon 5 Tage ohne Essen, ohne Reden, verstehen lernen, was Zeit bedeutet, was Präsenz bedeutet. Und danach haben wir an dem gearbeitet, was jetzt hier als Ergebnis zu sehen ist.
Und zu sehen ist das Ergebnis im Folkwang-Museum in Essen. Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist seit einem Jahr Pina Bausch-Stiftungsprofessorin an der Folkwang-Universität der Künste. Und sie hat zum Abschluss nun mit Studentinnen und Studenten Performances erarbeitet, die seit gestern für eine Woche lang zu erleben sind. Wiebke Hüster ist für uns in Essen gewesen. Frau Hüster, 23 Performances sind es. Berühren sich in denen Abramovic und Bausch, also Performance und Tanz?
Ja, also auf jeden Fall, das konnte man schon der begeisterten Äußerung von Marina Abramovic bei der Pressekonferenz entnehmen, zu der sie leider nur per Zoom zugeschaltet war, weil sie sich Kniebänder gerissen hat und nach einer Operation jetzt längere Zeit nicht fliegen darf. Aber sie sagte, my love of Pina Bausch is too big. J'adore Pina Bausch. Also sie liebt, sie verehrte Pina Bausch. Und natürlich ist der Verbindungspunkt zwischen Performance und dem Tanztheater von Pina Bausch, dass auch bei Frau Bausch ja die Tänzer in jeder Sekunde authentisch sein mussten. Die hatten ja keine sogenannten Rollen, die sie zu verkörpern hatten, sondern das basierte ja auf dem, was ihr Leben ausmachte, auf den Gefühlen, den Geschichten, all dem, was sie an Ängsten und Schwächen mitbrachten. Und das ist die Verbindung, weil diese Art von Authentizität, von Präsenz, von Konzentration, von Anziehungskraft, die man dann als Darsteller quasi aus dem Nichts entwickelt. Um die geht es hier.
Pina Bausch hatte wahrscheinlich nicht so ein extremes Exerzitienprogramm wie Marina Abramovic, von dem wir gerade gehört haben. Sie macht mehrere mehrtägige Workshops, Cleaning the House nennt sie das, und führt damit die Studierenden an die individuelle Belastungsgrenze. Wir haben sie gerade ja dazu gehört. Sieht man diese Exerzitien, den 23 Performances an?
Ja, also erstmal geht's ja darum, dass dieses Format allein so fordernd ist, physisch schon. Man muss also täglich 6 Stunden sich den Blicken der Zuschauer aussetzen und diese Bewegungen, diese Posen, all das, was man sich da vorgenommen hat, zu singen, Kartoffeln zu schälen, den Boden zu bemalen, was das alles ausmacht, das wirklich 6 Stunden am Stück täglich 9 Tage hintereinander zu machen. Manche tun das ja draußen im Innenhof, da ist es jetzt im Moment vielleicht sehr heiß, dann beginnt es zu regnen. Die anderen sind zum Teil drinnen ohne jedes Tageslicht. Also es sind ja auch nicht nur die Sinneseindrücke oder die Umstände, das Wetter, sondern auch dann schlussendlich das Wichtigste, der Kontakt mit den Zuschauern und das, was ich als Zuschauer mit denen ja auch machen kann. Ich kann ja auf die einwirken. Also diese Kernkompetenz, die die haben müssen, diese Präsenz, die Ausstrahlung, das Charisma, das, glaube ich, wird herausgekitzelt dadurch, dass man durch extreme selbst auferlegte Erfahrungen geht. Und dann kann das Publikum das spüren, was die Faszination von Performance ausmacht, dass da nämlich jemand ist, der wirklich will, dass da etwas beobachtet, etwas gehört, gefühlt und verstanden werden will.
Marina Abramović ist ja dafür berühmt, sich verletzlich zu machen in ihren Arbeiten, also ziemlich viel auszuhalten. Sie haben das gerade auch schon angedeutet, dass das bei den Studentinnen und Studenten ja immerhin schon allein dadurch, dass sie 6 Stunden der Öffentlichkeit sozusagen ausgesetzt sind, auch eine Rolle spielt. Es geht also um Schmerzen, zum Teil sogar um die letzten Dinge. Wie gehen die Studierenden damit um? Also was sind die Themen, mit denen sie arbeiten?
Das hat mich eigentlich letztendlich davon überzeugt, dass Marina Abramović eine ausgezeichnete Lehrerin und Professorin ist, weil man sieht hier ganz klar den Unterschied. Der Ansatz, die Methode, eine gute Performance herstellen zu können und auch immer wieder reproduzieren zu können übrigens, darum geht's ja auch, das ist das eine und das kann sie vermitteln. Was sie nicht tut, und das macht sie wirklich zu einer ganz großen Künstlerin, ist, sie lässt diese Andersartigkeit, dieses Anderssein ihrer Studierenden komplett zu. Also sie verlangt nicht, dass da irgendjemand, oder sie behandelt die nicht so, dass die dann das Gefühl haben, die müssen auch so wahnsinnig in dieses Extrem gehen.
Aber was passiert
in diese
denn da? Was sehe ich denn?
Ja, die tollsten Sachen. Also zum Beispiel der Musiker Jakob Jentgens steht im Innenhof in einem langen Rock, hat er sich einen Blumenkranz geflochten, spielt Saxophon und sie stehen drin und können das Telefon nehmen und ihm sagen, was er spielen soll, welche Gefühle er ausdrücken soll. Sie können sozusagen mit ihm kommunizieren und die Musik beeinflussen, die er spielt. Oder Goa Luisa Colavain tanzt stundenlang im unzugänglichen Innenhof, in Glas eingesperrt, die Augen versiegelt, praktisch im Dunkeln. Oder Florian Kresser, ganz ausgezeichnete Aufführung. The Last heißt das, ein Schauspielstudent übrigens. Das sind ja ganz multidisziplinäre Leute, die hier beschäftigt sind. Kresser sitzt oben und dreht während dieser Tage seine letzten Zigaretten, sammelt die und begreift das auch als einen Aktivismus, ein Manifest gegen die Verschwendung, gegen den Konsum, gegen das ständige Haben-Wollen.
54-Hours-Performances. Studierende der Folkwang-Universität der Künste zeigen Performances, die mit Anleitung der wohl bekanntesten Performance-Künstlerin weltweit entstanden sind, Marina Abramović. Vielen Dank, Wiebke Hüster. Das Kunsthaus Zürich zeigt ebenfalls einen Ausnahmekünstler, den belgischen Konzeptkünstler Marcel Broothaas nämlich. Auch er hat sich ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Danach, woraus Kunst überhaupt ihren Wert bezieht zum Beispiel und wieso es manche Arbeit ins Museum schafft und eine andere nicht. Was ist das überhaupt, ein Museum? Dazu hat Marcel Broothaas mit den Mitteln der Kunst theoretisch gearbeitet und das ist nun zu sehen im Kunsthaus Zürich. Das besitzt eine Werkgruppe aus 25 grafischen Editionen, die fast das ganze Werk Broothaas abdecken. Christian Gampert war dort.
Im Prinzip betreibt jeder von uns sein eigenes Museum. Die Anzahl der Dinge, die uns umgeben und die wir horten, tendiert in die Tausende. Vieles davon ist überflüssig. Was davon ist es wert, erhalten zu bleiben? Und wie genau bestimmen wir den ideellen oder auch finanziellen Wert der Dinge, vor allem wenn es sich um Kunstwerke handelt? Genau solche Fragen stellte der belgische Schriftsteller Marcel Broothaas, als er sich 1964 entschloss, fortan nicht mehr Poet, sondern Künstler zu sein. Broothaas veranstaltete Ausstellungen an wechselnden Orten, in seiner eigenen Wohnung und auch mal am Strand, wo Kunstwerke aus Sand von der Flut hinweggespült wurden. Ein Bild für die Flüchtigkeit nicht nur des Daseins, sondern auch der Kunst. Was haltbar bleibt, was Preise erzielt, in den Kanon kommt, wovon hängt das ab? Vom Markt, vom Können, der Mode, von der originalen Signatur, also der Authentifizierung des Werks durch den Künstler selber? Die Ausstellung beginnt mit lauter Signaturen, nämlich mit Broothaas eigener Unterschrift, die in dem Siebdruck La Signature Série 1 153 Mal in Schwarz gedruckt erscheint, mit dem Hinweis unbegrenzte Auflage. Und um diese Persiflage der Künstlerunterschrift nochmals zu toppen, ist dieser Siebdruck von Broothaas mit Bleistift signiert. Das ist toll. So wie Duchamp Kloschüsseln durch sein Signet zum Kunstwerk machte, so adelt Broothaas ironisch das eigene, vervielfältigte Monogramm. Marcel Broothaas ist neben Harald Seemann vielleicht der wichtigste Kunst- und Museumstheoretiker der Nachkriegszeit und das Kunsthaus Zürich ist sichtlich stolz darauf, ihn ausführlich vorstellen zu können, Kuratorin Simone Gehr.
Wir machen ja nicht eine Reinszenierung seiner Museumsprojekte, sondern wir zeigen seine Grafikeditionen. Das ist eine Werkgruppe, die aus 25 Werken besteht.
Ausgangspunkt von Marcel Brothaars Beschäftigung mit Kunst war die Besetzung des Brüsseler Palais des Beaux-Arts im Mai 68. Er gehörte zu der Delegation, die mit der Museumsleitung verhandelte, wandte sich aber von den Protesten ab, als die Demonstranten begannen, im Museum selbst Kunst zu produzieren. Das Museum war für Brothaars eher ein Ort der Stille und der Reflexion, auch des intellektuellen Spiels. Er machte nun sein Museum für moderne Kunst auf, das zunächst in seiner eigenen Wohnung nicht etwa Kunst, sondern Transportkisten und Paletten zeigte. Vor dem Haus parkte ein LKW. In der Ausstellung waren modellhaft Postkarten mit Werken aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Es geht um die Bedingungen, unter denen Kunst überhaupt gezeigt werden kann. Die Maloche, auch die intellektuelle Vorarbeit, die man nicht sieht, wenn alles hübsch aufgestellt ist. Das Museum als Lehrform, als Möglichkeit. Brothaars blieb der Poesie zeitlebens zugetan, stellte eingegipste Lyrikbände aus, die das Geheimnis der Literatur auf den Sockel hoben, und zerschnippelte Mallarmé-Gedichte. Er zeigte 1972 unter dem Titel Tractatus Logico-Catalogicus den Negativdruck, also weiße Buchstaben auf schwarzem Grund, des Katalogs einer vorangegangenen Ausstellung, die aber nur aus eben diesem Katalog bestanden hatte. Die Kunstwerke musste man sich vorstellen. War Marcel Brothaars ein Spieler?
Auf jeden Fall. Also spielerische Komponenten kann man in vielen Grafikeditionen sehen.
Man muss sich in diese Ausstellung ein bisschen hineinarbeiten und Humor mitbringen. Brothaars kodiert zum Beispiel in dem wegweisenden Werk Die Tiere des Bauernhofs, Les Animaux de la Ferme, Bedeutungen um. Die Abbildungen von Kühen und Ochsen werden mit den Bezeichnungen von Automarken versehen. Unter die Abbildungen von Goldbarren setzte er die Namen von Künstlern aus dem Kanon. So viel waren die wert. Sein eigenes, armes, imaginäres, vagabundierendes Museum hat nun im Kunsthaus Zürich ein vorläufiges Zuhause gefunden. Wer Spaß am konzeptuellen Denken hat, der möge hingehen.
Marcel Brothaars Museum im Kunsthaus Zürich. In New York hängt derzeit im Kulturzentrum The Shed eine gigantische Kugel mit mehr als 20 Metern Durchmesser. Im Innern ein Konzertsaal, der wegen der Kugelform eine besondere Akustik hat, die auch noch mit Lautsprechern zusätzlich inszeniert und mit Leuchten intensiviert wird. Gerade gastiert dort der deutsche Pianist Igor Levit. Was dabei musikalisch herauskommt und was Karl-Heinz Stockhausen mit der Musiksphäre zu tun hat, dazu Martin Günther.
Ich habe ein bisschen gebrüllt, wie so ein Mittelklasse-Löwe.
Ein Anfängerbrüllgeräusch nennt Star-Pianist Igor Levit das, was er von sich gegeben hat, als er zum ersten Mal gesehen hat, was wir gerade sehen. Wir sind im The Shed, einem hochmodernen Veranstaltungszentrum im Westen Manhattans. Und in der riesigen Halle hängt in diesem Sommer die Sonic Sphere, zu Deutsch Schallkugel. Ein gigantischer, löchriger Ball mit 20 Metern Durchmesser und faszinierendem Innenleben. Die Sonic Sphere ist die derzeit vielleicht ungewöhnlichste Konzerthalle der Welt. Mehr als 100 Lautsprecher sind an der Innenseite der Kugel befestigt und beschallen alle in der Kugel mit echtem 3D-Klang. Verschiedene Teile der Musik erklingen aus allen erdenklichen Richtungen, begleitet von passenden LED-Farben. Bis zu 200 Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen nicht in Konzertsesseln, sondern liegen halb in Netzkonstruktionen. Schließlich soll der Klang ungehindert zu ihnen kommen. Igor Levit ist beeindruckt.
Von der Architektur, der Atmosphäre, wegen des Lichts, der Größe, ja, dem Klima, das dieser Raum erzeugt.
Ausgedacht hat sich die Sonic Sphere, naja, streng genommen, der deutsche Komponist Karl-Heinz Stockhausen. Er ließ schon für die Weltausstellung 1970 in Osaka in Japan ein Kugelauditorium bauen, in dem seine Musik aufgeführt wurde. Danach geriet das Konzept in Vergessenheit, bis es der Brite Ed Cooke wieder aufleben ließ.
I had read about Stockhausens Kugelauditorium.
Ich hatte von Stockhausens Kugelauditorium gelesen und dachte, meine Güte, das ist eine unglaublich coole Idee. Warum hat das nie wieder jemand gemacht? Cooke ließ kleinere Klangkugeln bauen für Veranstaltungen, zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien und Mexiko. Die Sonic Sphere in New York ist die bisher größte. Ed Cooke selbst bezeichnet sich als multidisziplinärer Entdecker des Bewusstseins, nahm an Gedächtniswettbewerben teil, hält weltweit Vorträge und entwickelte Strategien zum Gehirntraining und eine App zum Sprachenlernen. Ein besonderer Ort mit Musik ist für ihn der konsequente nächste Schritt.
Part of the essence of it.
Ein ganz zentraler Punkt ist, den Menschen zu helfen, aufmerksam zu sein. Wir sind mittlerweile sehr gut in Sachen Achtlosigkeit und das Coole an der Sphere ist, du willst dich nicht konzentrieren. Du hörst einen Klang von rechts und denkst, ach, interessiert mich nicht. Und dann kommt der Sound plötzlich von da drüben und irgendwann gibt dein Hirn auf und du kannst nicht nicht gefesselt davon sein. Und die Musik fließt durch dich und erzeugt eine neue Bewusstseinsebene. Igor Levit hat für sein zweitägiges Gastspiel in New York Musik von einem Komponisten aus New York mitgebracht. Das halbstündige Palais de Marie von Morton Feldman bildete schon den Schlussakt auf seinem Pandemie-Album Encounter. Ein ruhiges, hypnotisierendes Stück, aber auch das Richtige für eine so spektakuläre Location wie die Sonic Sphere? Ja, sagt Igor Levit.
Weil ich ein Stück spielen wollte in diesem Raum, dass keiner Agenda folgt, außer dem eigenen in sich hineinhören. Ein Stück, das Menschen zu sich bringt und nicht Menschen eine Story in den Kopf wirft.
Wie aber wird aus dem einzelnen einsamen Klavier dann ein 3D-Sounderlebnis? Ed Cooke. Im Klavier sind 8 Mikrofone und diverse Bewegungsmesser, die das Innere des Instruments berühren. So erfassen wir nicht nur die Noten, sondern auch die Frequenzen der inneren Mechanik, wie zum Beispiel der Pedale, also die Physik des Klaviers. Und diesen Sound übertragen wir dann rund um die Oberfläche der Kugel. So bist du quasi im Klavier. Noch bis Mitte Juli hängt die Sonic Sphere im The Shed in New York. Wer Igor Levit verpasst, kann unter anderem noch aufgezeichnete, speziell abgemischte Musik von der britischen Band The XX oder des US-Techno-Produzenten Carl Craig im 3D-Raumklang hören. Zum Finale wird die Elektronikkünstlerin und Frauenrechtlerin Madame Gandhi live spielen. Und dann wird es die Sonic Sphere vielleicht irgendwann auch nach Deutschland schaffen?
So yeah, we're going to bring it to Europe.
Ja, als nächstes bringen wir sie wahrscheinlich wieder nach Europa, London, Paris oder vielleicht Berlin. Und in ein paar Jahren hat vielleicht jede größere Stadt eine solche Klangkugel, damit Menschen unglaubliche Musik machen können an diesem neuen öffentlichen Ort.
Igor Levit in The Sphere, ein kugeliger Konzertsaal im New Yorker Kulturzentrum The Shed. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat seinen Besuch in Deutschland abgesagt wegen der Krawalle in seinem Land. Mit den Krawallen beginnen auch die Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Eigentlich wollte der Präsident am Montag 60 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk feiern. Doch in seinem Land fühlt sich die Jugend ausgeschlossen und das schon lange. Vor allem in den Banlieues, aber nicht nur dort. Und so schreibt es die in Frankreich lebende Übersetzerin und Autorin Nicolas Denis heute in der FAS. Sie finden, dass Emmanuel Macron die jüngste Gewalttat in Nanterre zu Recht als unentschuldbar, aber zu Unrecht als unerklärlich bezeichnet, schreibt Nicolas Denis. Bei Deutschlandfunk Kultur hat Claire de Mesmet vom deutsch-französischen Jugendwerk darüber hinaus auf eine aktuelle Studie aufmerksam gemacht, der zufolge 40% der befragten Jugendlichen kein Vertrauen in das französische Schulsystem haben. Einen Ausweg sieht de Mesmet unter anderem in der eigenen Arbeit, in den Austauschprogrammen, die versuchen, Jugendliche mit Migrationshintergrund einzubinden.
Das ist natürlich viel schwieriger. Man muss sie erstmal roden, man muss sie begeistern. Aber das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir feststellen, sind Jugendliche, die eine lebensprägende Erfahrung machen, weil sie entdecken eine andere Welt, weil sie plötzlich eine andere Identität haben. Und das kann wirklich den Unterschied für sehr viele Jahre machen.
Über die Proteste im Land sprechen wir morgen bei Kultur heute mit Theaterregisseur und Frankreich-Kenner Thomas Ostermeier, der gerade in Avignon seine erste Oper einübt. Aufgeschoben, aber nicht abgewendet, ist ein Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood. Kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht hat sich die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild mit den Hollywood-Studios darauf geeinigt, weiter zu verhandeln bis zum 12. Juli. Die Schauspielerinnen und Schauspieler fordern in erster Linie bessere Gagen und höhere Gewinnbeteiligungen. In Hollywood verfolgt man die Verhandlungen aufmerksam, denn ein Doppelstreik gemeinsam mit den Drehbuchautoren würde die Branche gänzlich zum Stillstand bringen. Wenige Wochen vor dem Start haben die Bayreuther Festspiele drei wichtige Partien neu besetzen müssen. Der US-amerikanische Wagner-Tenor Stephen Gould kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Das teilten die Festspiele auf ihrer Internetseite mit. Dort gaben sie auch die Neubesetzung bekannt. Demnach springt Andreas Schager als Siegfried in der Götterdämmerung ein. Klaus-Florian Vogt singt den Tannhäuser und Clay Hilly übernimmt die Tristan-Partie.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Die Unruhen in Frankreich sind gleich auch Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.